Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf Heise Developer. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Architektur-Podcasts. Heute geht es um REST und am anderen Ende der Skype-Verbindung ist der Stefan. Hallo Stefan.
Hallo Markus.
Und ich glaube, jemand hat mal gesagt, wir sollen uns mit vollen Namen melden. Also Stefan Tilkoff und Markus Völter. Gut, ja.
Bevor wir loslegen, Markus, sag mir ganz kurz, du bist ja der Chef-Podcaster und neben dem Software Engineering Radio, das ich seit langem verfolge und sehr gut finde, das die meisten unserer Hörer wahrscheinlich kennen, habe ich neulich gesehen, gibt es auch etwas, das nennt sich Omega Tau. Was um Himmels Willen ist das?
Ja, das ist der Versuch, Dinge in Podcasts zu verpacken, die nichts mit Software zu tun haben, weil Software ist zwar alles toll und schön und naja, aber es gibt auch noch andere Dinge im Leben, ne? Und andere Dinge, die mich halt auch interessieren, und das verpacke ich eben in Omega Tau.
Was ist da so ein Beispiel? Was für Themen habt ihr da?
Naja, also es geht halt im Endeffekt um Wissenschaft und Technik. Also ich habe zum Beispiel was gemacht über Kernfusion, über Satellitenmissionskontrolle bei der ESA, über die Baustelle vom Gotthard-Basistunnel, über Flugsimulatoren, Astrobiologie, aber eben zum Beispiel auch über Musikproduktion anhand von, am Beispiel von Marillion oder Radioastronomie oder Flugsicherung. Also alle möglichen Schokoladenherstellung, Vogelzug, alles Mögliche, was halt einfach mit Technik und Wissenschaft zu tun hat, das ich interessant finde.
Stark. Und wo findet man das Ding?
Naja, bei iTunes logischerweise und bei omegataupodcast.net, also omegataupodcast.net. Okay. Ja, macht viel Spaß.
Gut, werde ich auf jeden Fall mal reinhören.
Okay, aber das war nur kurz als Hinweis gedacht. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Heute geht es, wie gesagt, um REST. Und ich werde mich bemühen, REST zu sagen und nicht REST.
Du darfst auch REST sagen, ich habe da nichts gegen.
Da kommen irgendwelche komischen Kommentare, dass der Bub nicht mal Deutsch kann. Gut, was ist REST? REST.
Ja, also die meisten Leute haben den Begriff schon mal irgendwo aufgeschnappt und assoziieren den irgendwie mit dem Thema Web-Services oder leichtgewichtige Alternative zu Web-Services. Man kann das so auf ein paar verschiedene Arten aufzäumen. Rein formal ist der Begriff definiert von einem, im Rahmen einer Dissertation, einer Doktorarbeit von einem Herrn namens Roy Fielding, der relativ bekannt sein sollte, ist also einer der Gründer der Apache Software Foundation und einer der ersten Autoren vieler Spezifikationen aus dem Web-Umfeld, und der hat eine sehr nette Dissertation geschrieben, im Jahr 2000 schon, ist also gar nichts wirklich wahnsinnig Neues. Und in dieser Dissertation hat er verschiedene Architekturstile gegenübergestellt. Also Architekturstile sind ja sehr abstrakte Essenzen von Architekturen, also wenn ich verschiedene Architekturen in einen Topf werfen kann, Gemeinsamkeiten darin finde, dann kann ich das eben als Architekturstil bezeichnen.
Ja, oder Architektur-Patterns. Ne?
Könnte man so sagen. Also ich sage immer Patterns also das, was Design-Patterns für konkretes Design sind, sind Architekturstile eben für Architekturen. In dieser Definition. Beispiele wären sowas wie Client-Server oder Pipe-and-Filter oder Distributed Objects. Das sind immer gewisse Mengen von Regeln, an die man sich halten muss, wenn man diesem Architekturstil folgen will. Und dann gibt es eben viele konkrete Architekturen, die einen solchen Architekturstil umsetzen. Zum Beispiel gibt es CORBA und DECOM für den Architekturstil Distributed Objects als konkrete Instanzen. Und so ähnlich ist es hier auch. REST ist auch ein abstrakter Architekturstil. Das ist eben das Neue in seiner Dissertation, was er neu wissenschaftlich hinzufügt. Und das ist der Architekturstil, der der Architektur des Webs zugrunde liegt. Also alles, was wir im Web so sehen, die wesentlichen Protokolle und Standards, HTTP, URIs, HTML und andere Hypermedia-Formate sind im Prinzip eine Instanz dieses abstrakten Architekturstils REST. Wenn man ganz exakt ist, wahrscheinlich sogar die einzige Instanz. Man kann theoretisch aber viele, viele andere auch bauen, die den gleichen Regeln folgen. Hat nur bislang niemand getan, weil der Nutzen ein bisschen zweifelhaft ist. Das ist aber zugegebenermaßen jetzt eine sehr, sehr theoretische Definition des Ganzen. Das klingt noch nicht so wirklich richtig spannend. Die meisten Leute verwenden REST auch in anderer Art und Weise. Nämlich um zu beschreiben, um die Architektur zu beschreiben, um den Ansatz zu beschreiben, dem man folgt, wenn man diese ganzen Standards, diese ganzen Technologien eben wie HTTP und URIs so verwendet, wie sie diesem Architekturstil entsprechen. Also generell kann ich ja Dinge nutzen oder Dinge missbrauchen. Ein schönes Beispiel dafür wäre, wenn ich eine relationale Datenbank nehme, dann hat die so bestimmte Konzepte, Tabellen und Views und Projektionen und alles Mögliche, was man in einer relationalen Datenbank halt so hat. Ich kann so eine relationale Datenbank so benutzen, wie wir das alle wahrscheinlich tun würden. Ich kann sie auch so benutzen, dass ich eine einzige große Tabelle anlege, die genau zwei Spalten hat, eine Spalte ID und eine Spalte Content vom Typ Blob. Dann packe ich einfach alles da rein. Das geht natürlich auch. Ich habe alle meine Daten in der relationalen Datenbank abgelegt. Aber es will mir wahrscheinlich jeder zustimmen, dass ich die Datenbank dabei dann nicht wirklich benutze, sondern eigentlich missbrauche ich sie eher. Ich wirke da irgendwas rein, was nicht reingehört. Und das kann
weil es natürlich inzwischen Datenbanken gibt, die genau dieses zum Prinzip machen. Ne? Aber das ist eine andere
Sache. Das ist ja völlig in Ordnung. Das ist halt ein anderer Stil. Dann benutze ich halt eine andere. Dann benutze ich eine Dokumentendatenbank. Warum nicht? Kann man ja tun. Ja. Aber wenn ich eine relationale Datenbank benutze, dann will ich ja die Möglichkeiten nutzen, die da drin sind. Und so ähnlich ist das bei REST und den Webstandards auch. Ich kann die Webstandards missbrauchen, indem ich etwas anderes versuche, da reinzuwürgen, wofür sie eigentlich nicht gemacht sind. Oder ich kann sie tatsächlich so nutzen, wie sie gedacht sind. Und mittlerweile hat es sich etabliert, von REST zu sprechen, wenn ich diese Webstandards so benutze, wie es eben im Einklang mit diesem Architekturstil steht. Das heißt, ich nutze das eben aus.
Das heißt, eine weitere Möglichkeit, REST zu erklären, wäre ja vielleicht auch zu sagen, dass man sagt, man hat quasi das Web für Anwendungen oder das Web für Maschinen oder Anwendungs-zu-Anwendungskommunikation im Gegensatz zu Mensch-zu-Maschine-Kommunikation, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also REST wäre es sowohl, REST kann ich machen für Web-Anwendungen, REST kann ich machen für Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation. Das ist eigentlich nicht der wesentliche Punkt. Vielleicht müssen wir ein bisschen konkreter werden. Also wenn man mal diesen Ansatz REST als RESTful HTTP, wenn wir das mal gleichsetzen und sagen, wir sprechen jetzt davon, wie man das ganz konkret macht, nicht so wahnsinnig theoretisch, dann gibt es eine Handvoll wesentlicher Grundregeln, an die man sich halten muss. Und die, vielleicht können wir die mal kurz durchgehen und danach darüber sprechen, wie die denn sinnvoll sind oder ob die denn sinnvoll sind für Webanwendungen und ob sie sinnvoll sind für Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation.
Mhm. Okay.
Also das erste Grundprinzip ist, dass ich jede wesentliche Information mit einer ID, mit einer URI versehe. Also mit einer ID abstrakt, das wäre REST, und mit einer URI konkret, das wäre RESTful HTTP. Ja. Das heißt, jede wichtige Information bekommt eine eigene URI. Nicht mein ganzes Ding, ob es meine Anwendung oder mein Service ist, bekommt eine URI, ein Endpoint, sondern jede wichtige Information.
Das vielleicht auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Es geht nicht nur um wichtig versus ganz, sondern es geht auch um Anwendung versus Information. Also du gibst nicht einem Service, einem Stück Verhalten einen adressierbaren Kommunikationsendpunkt, sondern den Daten.
Ja, lassen wir es erstmal so stehen. Vielleicht gehen wir nachher nochmal kurz auf den Punkt zurück. Also sagen wir es erstmal abstrakt, jede Information, jedes Datum, jedes wesentliche Konzept, ganz abstrakt gesprochen, das ich identifizieren kann, identifiziere ich auch, und zwar mit dem gleichen Verfahren, mit so einer URI. Wenn ich mit diesen Dingern, mit diesen Ressourcen, sagt man in REST-Terminologie, interagieren will, wenn ich damit irgendwas machen will, dann transferiere ich Repräsentationen von diesen Ressourcen. Also ich kann praktisch nie die Ressource selber in die Hand nehmen, ich sehe immer nur verschiedene Repräsentationen, die sie hat, und in diesen Repräsentationen befinden sich Links. Deswegen heißt das Web Web, weil es eine große Menge von Verknüpfungen ist, eine große Menge von Dingen, die ich miteinander vernetzt habe, und weil ich alles auf die gleiche Art und Weise identifiziere, weil ich für alles das gleiche ID-Konzept benutze, kann ich auch alles mit allem verknüpfen. Es ist ein bisschen so, als ob ich in meiner Anwendungsarchitektur mich entscheide, all meinen Objekten in meiner Datenbank die gleiche Art von technischem Schlüssel zu geben. So ein bisschen ist das da auch, mit dem Unterschied, dass diese Standardisierung dieses technischen Schlüssels eben nicht nur für eine Anwendung, sondern für sämtliche REST-Services, REST-Anwendungen auf der Welt gilt und ich eben alles mit allem verknüpfen kann.
Insbesondere eben auch Verknüpfungen von Systemen, die nicht für die Miteinanderverknüpfung explizit gemacht wurden.
Genau, das ist sozusagen ein wesentliches Konzept. Der Steve Wynoski nennt das Serendipitous Reuse. Ich glaube, es hat Fielding vorher schon mal benutzt, den Begriff. Also unvorhergesehene, durch glücklichen Zufall bestimmte Wiederverwendung. Also bei klassischen Services, wie wir sie so kennen aus unserer Enterprise-Architekturwelt, da überlege ich mir im Prinzip immer vorher, wie ich das so designen kann, dass es möglichst gut passt für möglichst viele Clients. Beim REST-Ansatz im Web ist es eher so, dass ich so viel generische Ansätze da drin habe, dass ich einfach das mal auf mich zukommen lasse. Also ich lasse das eher dynamisch wachsen, emergen, um englische Begriffe hier zu benutzen.
ist auch ein bisschen so, also erscheint mir zumindest so im Geiste im gleichen Stil wie dynamisch typisierte Sprachen. Ne? Also man nimmt ja dadurch, dass man zum Beispiel jetzt, um bei deiner Datenbankanalogie zu bleiben, statt jetzt für jede Tabelle einen streng typisierten, spezifischen Fremdschlüssel zu haben, habe ich eben nur noch den überall generisch nutzbaren ID-Dinger. Und in gewisser Weise geht das alles so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ne?
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Der passt auch perfekt zu meinem nächsten Konzept in diesem REST-Thema. Nämlich dem generischen Interface, den Standardmethoden, die Objekte haben.
Ja.
Mit einer Einschränkung. Vielleicht erkläre ich kurz zunächst, was das mit den Standardmethoden auf sich hat. Wenn ich also diese Dinge habe, mit denen ich irgendwas machen kann, dann habe ich die alle auf die gleiche Art und Weise identifiziert über die URI. Das heißt, ich habe ich habe dafür gesorgt, dass ich praktisch die Pointer standardisiert habe. Ne? Meine Referenzen oder meine Pointer sind jetzt überall uniform und gleich. Aber was mache ich denn mit diesen Dingern? Also was habe ich denn da für ein Interface, gegen das ich irgendwas machen kann? In einer Architektur, das Konzept von Java Interfaces oder das C-Sharp Interfaces übertragen würde, hätte ich jetzt viele, viele verschiedene Interfaces für viele verschiedene Services. So ist es auch in der Web-Service-Welt. In RESTful HTTP ist es so, dass ich einen Standardsatz von Methoden habe, im Wesentlichen Get, Put, Post und Delete, die von allen Ressourcen unterstützt werden. Es ist, als ob alle diese Objekte das gleiche Interface implementieren. Und das heißt, ich kann mit all diesen Objekten generisch interagieren. Ich kann mit allen etwas machen, obwohl ich nur dieses generische Interface kenne.
Ich spiele jetzt mal Devil's Advocate, ne? Natürlich kannst du mit allen etwas machen, aber das, was du mit ihnen machen kannst, ist natürlich, können wir jetzt mal behaupten, relativ meaningless, ne? Also relativ, ja, generisch und daher relativ uninteressant und unspezifisch. Für mich klingt es so ein bisschen wie, ich habe halt irgendwelche Dinge und die kann ich halt erzeugen, löschen, und wenn ich damit komplexe Geschäftssemantik abbilden will, dann muss ich eben die komplexe Semantik auf diese atomaren, primitiven Operationen zurückführen, was letztendlich natürlich auf einer niedrigeren Abstraktionsebene passiert als ein, in Anführungszeichen, schönes Business-Interface.
Genau. Da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, der gut zu deinem Argument von gerade passt, mit dynamischen Sprachen an dieser Stelle. Mhm. Ich habe eine gewisse Menge an generischen Dingern da drin, die in gewisser Weise ein Mittelweg ist. Sie ist nicht so generisch, dass ich nur eine Methode process this habe. Ja. Das wäre sozusagen, damit wäre das Interface völlig bedeutungslos. Das bedeutet gar nichts mehr. Das heißt, mach irgendwas. Es ist auch nicht so konkret, dass es genau auf diesen spezifischen Service zugeschnitten ist, sondern es versucht, was allen Informationen gemeinsam ist, sozusagen rauszuziehen und das auf diese Standardmethoden zu reduzieren. Das heißt, ich habe irgendwo einen Mittelweg dazwischen. Natürlich heißt das, dass ich auf generischer Ebene nur begrenzte Dinge machen kann, nicht ganz konkret runtergehen kann auf das, was diesen Dienst oder diese Information einzigartig macht. Aber ich bin auch nicht so generisch, dass ich gar nichts Sinnvolles damit machen kann. Und das ist vielleicht jetzt das, was man ein bisschen betonen muss. Dieser Mittelweg, der da drin ist, der ist eigentlich das, ein wesentlicher Teil dessen, was REST so spannend macht. Weil dadurch, dass ich mehr als nur eine einzelne Methode habe, sondern eine Handvoll Methoden, kann ich die mit bestimmten Eigenschaften versehen. Der wesentliche Nutzen, den man in der REST-Welt daraus ziehen kann, dass man diese vordefinierten Methoden hat, ist, dass die halt bestimmte Charakteristika haben, die Infrastruktur ausnutzen kann. Zum Beispiel unterscheidet sich ein GET von einem POST durch Semantik. Also das ist nicht nur einfach eine andere Art, Parameter durch die Gegend zu reichen, wie wir das so im Servlet-API als Java-Entwickler mal gelernt haben, sondern ein GET ist per Definition eine Operation, bei der etwas Sicheres gemacht wird, bei der Informationen geholt werden, bei der etwas gelesen wird.
Idempotent ist da der Begriff.
Idempotent auch. Und safe. Also es gibt also zwei Einschränkungen. Das eine ist die Idempotenz. Das andere ist die Sicherheit oder Safety, wobei jetzt nicht Security, also im Sinne von Verschlüsselung oder sowas gemeint ist, sondern die Tatsache, dass, wenn ich ein GET aufrufe, ich etwas mache, was mich zu nichts verpflichtet. Ich darf so ein GET einfach mal auf Verdacht machen und es wird nichts Schlimmes passieren. Das erlaubt zum Beispiel einem Google-Crawler, meinen Links zu folgen, weil das Verfolgen eines Links bedeutet, ein HTTP-GET da drauf zu machen. Und in der HTTP-Spezifikation steht drin, dass man das darf. Dadurch, dass ich alle Operationen bei mir, die etwas lesen, die sicher etwas lesen, auf ein Get abbilde, deklariere ich sozusagen für all diese Operationen eine bestimmte Eigenschaft. Und weil ich für all diese Operationen diese Eigenschaft deklariert habe, kann die Infrastruktur das auswerten und kann intelligente Dinge tun. Sie kann das zum Beispiel cachen. Die Tatsache, dass das Ganze cachebar ist, macht das Web so skalierbar, wie es tatsächlich ist. Die Idempotenz gibt es auch als Eigenschaft zum Beispiel bei einem Put oder einem Delete. Also wenn ich einen Put oder einen Delete mache, dann ist das idempotent. Das bedeutet, ich darf das einmal machen und wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob es geklappt hat oder nicht geklappt hat, kann ich es einfach nochmal machen. Mhm. Du wolltest was einwerfen.
Die Geschichte mit dem Cachen erscheint mir jetzt nicht ganz so trivial, wie es gerade klang, weil sich ja auf dem sozusagen Server der Zustand von der Ressource geändert haben kann. Das heißt, ich muss zumindest mal intelligent cachen, weil ich kann ja nicht beliebige zukünftige GET-Requests einfach normal cachen. Oder steht der Zustand der Ressource mit in der ID drin oder in der URL oder wie läuft das?
Also da ist auch eine sehr gute Frage. Vielleicht gehen wir da mal in den einen Nutzen der Infrastruktur rein. Also die GET-Methoden sind grundsätzlich theoretisch erstmal cachebar. Aber wie und in welcher Art und Weise sie gecached werden können, legt der Implementierer des Servers fest. Also derjenige, der diese Ressource zur Verfügung stellt, der muss entscheiden, welches Caching-Verhalten er dafür haben möchte. Vielleicht will er gar keins. Dann deklariert er das in einem HTTP-Response-Header, in dem er sagt, das darf überhaupt nicht gecached werden.
Okay.
Er kann auch sagen, du darfst das zwar nicht cachen, aber du kannst mich fragen, ob sich das seit dem letzten Mal geändert hat. Und dazu gebe ich dir hier eine Art Fingerprint. Das ist ein sogenanntes E-Tag, ein E-Tag-Header. Das heißt, er gibt mir eine Antwort und sagt dabei, als E-Tag liefere ich dir außerdem mit 4713. Mhm. Und wenn der Client vom Server die Ressource, eine Repräsentation der Ressource noch einmal anfordern will, dann sagt er, gib sie mir. Beim letzten Mal war das E-Tag übrigens 4713. Und dann kann der Server sagen, 304 not modified. Das hat sich seitdem nicht geändert.
So ein bisschen so ein Hash, ne? Eigentlich
genau,
so.
Also das ist eine typische Implementierungsoption, ein Hash-Stream. Könnte auch was anderes, könnte auch eine Version sein. Nehmen wir an, du lieferst direkt einen Record aus einer Datenbank oder so, der eine Versionsnummer in der Datenbank drin hat, dann lieferst du eben eine 3. Ja. Ja, dann sage ich, gib mir das, wenn es sich geändert hat seit Version 3. Mhm. Oder ich kann eben sagen, das Ganze darf für 60 Sekunden leben oder für 300 oder für 20 Jahre. Also ich kann verschiedene Zeiten da einbauen, mit denen das Ganze gecached werden darf. Und das kann ich noch mit einem Expiration-Modell, mit einem Zeitstempel, also mit verschiedenen, also mit einem Dauer- oder mit einem Zeitstempel-Modell. Das heißt, ich kann sehr, sehr fein steuern, in welcher Art und Weise gecached werden darf. Und das ist etwas, was man außerordentlich gut nutzen kann, egal ob man etwas programmiert, was für eine Browser-Nutzung gedacht ist oder für eine Maschinennutzung gedacht ist. Weil es immer riesiges Potenzial darin gibt, Daten zu cachen.
Ja.
Und ich diese Informationen durchaus auch bei Business Services einbauen kann, wo man das zunächst nicht glaubt. Also ich habe diese Diskussion häufig, wenn mir Leute dann sagen, ja, das ist alles ganz hübsch und nett im Web und so, da kann ich das gut gebrauchen, aber meine Enterprise-Anwendung, die kann überhaupt nichts damit anfangen, dass hier irgendwelche Daten gecached werden. Das stimmt einfach nicht. Also es gibt sehr viele Daten, die man da cachen kann. Ja, du siehst das vielleicht ein, aber ich sag's trotzdem mal. Ein Beispiel wäre eine Information über eine Bestellung aus dem letzten Jahr. Die wird sich nicht mehr ändern.
Ja,
also die Bestellung ist ja vorbei, sie ist nun mal gelaufen. Also das kann ich im Prinzip unendlich lange cachen. Ja. Genauso wie wenn ich eine Information sowieso nur vielleicht jede Nacht abgleiche, weil ich, machen wir mal richtig enterprisey, weil ich einen Synchronisationslauf auf dem Mainframe habe, wo irgendeine Datei gepasst und irgendwo reingepackt wird, das mache ich nur in der Dunkelverarbeitung, also nachts.
Ja. Ja.
Wenn ich das nur nachts mache, dann brauche ich tagsüber nicht 100.000 Mal die gleiche Information abzufragen. Die kann ich auch in einem Cache dazwischen parken.
Ja. Ich möchte nochmal ganz kurz auf dieses Typisierungsthema kurz eingehen, weil ich finde es ganz interessant. Auf der einen Seite haben wir sozusagen den Trend in unserer Industrie mit DSLs zum Beispiel, die Dinge möglichst deklarativ und damit in gewisser Weise möglichst typsicher zu machen. Es gibt sozusagen spezielle Sprachanpassungen für bestimmte Anwendungsfälle, für bestimmte Domänen, spezifischen Geschichten. Und auf der anderen Seite gibt es diese ganze dynamische, wir machen das alles zur Laufzeit und generisch Tendenz. Da fallen dann dynamische Sprachen drunter, da fallen die Datenbanken drunter, die dann ohne Schema auskommen und da fällt eben auch in gewisser Weise REST drunter, weil die Semantik dessen, was so ein Put oder ein Delete oder ein Get macht, abgesehen von dem, was du vorhin gesagt hast, von diesen technischen Eigenschaften, das ist jetzt nicht mehr im Interface erkennbar. Ich finde es einfach einen ganz interessanten eine ganz interessante Beobachtung, dass es da diese zwei Entwicklungen gibt, die sich eben nicht mehr nur auf Sprachen beziehen, sondern eben inzwischen auch fast schon auf Infrastruktur und den ganzen Rest der Systemlandschaft.
Im Prinzip gebe ich dir völlig recht. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt uns gerade irgendwie versteigen in irgendwelchen Theoriediskussionen, aber vom Prinzip her gebe ich dir recht, vor allem auch mit einem Argument, was dazugehört. Der Nutzen dieser generischen Aspekte ist nämlich immer nur so relevant, wie das Ökosystem groß ist, das daraus was macht.
Mhm, genau. Ne?
Also wenn ich zum Beispiel eine tolle standardisierte Modellierungssprache habe, die keine Sau kennt und für die es überhaupt keine Werkzeuge gibt, dann bringt mir dieser Standard nichts.
Ja.
Wenn ich eine Sprache habe, die für die es ein riesiges Ökosystem ist, dann muss der Standard vielleicht gar nicht so gut sein. Es bringt mir trotzdem was, einfach weil ich viele Werkzeuge dazu habe.
Ja.
Und ein bisschen ist es hier auch so. Also hier habe ich, glaube ich natürlich, weil ich ja Freund dieses REST-Ansatzes bin, dass dieses dass dieses Ökosystem sehr, 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 sehr sinnvoll und sehr, sehr mächtig ist. Ich glaube tatsächlich, dass man sehr viel damit gewinnt, wenn man es nutzt und es sich deswegen lohnt, ein bisschen was an spezifischen Dingen aufzugeben und in diese Richtung generische Dinge zu gehen. Aber natürlich ist das immer eine Frage, immer die gleiche Frage und immer die gleiche Diskussion. Ist das generisch, spezifisch, was ist da für mich der sinnvollere Ansatz an der Stelle?
Ja. Okay, dann lass uns mal auf die Standarddiskussion zum Thema Webservice.
Sekunde. Ich war noch nicht ganz durch. Ich wollte noch was sagen zu diesem Kerndinger. Also ich habe drei Sachen gesagt, nämlich diese du erinnerst dich, ich hatte gesagt, wir müssen die Dinge identifizieren und wir müssen diese Standardmethoden haben und wir müssen miteinander verknüpfen. Das waren so drei dieser Dinge. Ich würde gerne noch zwei hinzufügen,
okay,
weil die auch noch relativ wichtig sind. Das eine haben wir schon so ein bisschen abgedeckt, nämlich so eine Ressource hat Repräsentationen, also hat nicht nur eine, sondern hat mehrere. Das heißt, ich kann mir, nehmen wir mal als Beispiel, eine Ressource, ein Ding, das heißt Völter. Das kann eine Repräsentation haben. Das ist ein HTML, darin ist deine About-Seite beschrieben. Es kann eine Repräsentation geben, das ist ein JPEG, da ist dein Gesicht drauf. Und es kann eine Repräsentation geben, das ist vielleicht eine V-Card, die ich direkt in mein Adressbuch importieren kann. Wenn ich mich dazu entscheide, dass diese drei Dinge nicht drei verschiedene Ressourcen sind, sondern drei Repräsentationen derselben Ressource, dann habe ich die Möglichkeit, in dieser RESTful HTTP-Welt Identität vom Datenformat zu trennen.
Also ich muss noch mal kurz drauf eingehen, weil es gibt ja da zwei Sichtweisen. Das eine ist zu sagen, die Information, die in der Ressource drinsteckt und die ich bei einem GET-Aufruf beispielsweise komme, ist immer die gleiche. Aber einmal kriege ich sie als XML und einmal als JSON und einmal als HTML. Die andere Sichtweise ist, dass auch tatsächlich unterschiedliche Inhalte in den verschiedenen Repräsentationen drinstecken. Es geht also nicht nur um eine Unterscheidung der verschiedenen technischen Repräsentationsformate, sondern auch sozusagen Zusammenfassung, alle Informationen, Bild und so weiter. Sagt REST was zu diesen zwei verschiedenen Sichtweisen oder ist das dem Entwickler überlassen?
Also REST sagt, es sollte dieselbe Ressource sein.
Identitätsmäßig.
Das Blöde ist klar, dass das natürlich relativ weich ist. Insofern ist es tatsächlich eine Designfrage, eine Entwurfsentscheidung, wann ich mich dazu entscheide, das eine oder das andere zu machen. Oder als dritte Variante sogar beides zu machen. Auch das ist eine Option. Ich kann sagen, ich habe eine generische Identität, eine URI, und da kann ich ein HTTP-GET drauf machen und über den Accept-Header sagen, welches Format ich gerne haben möchte. Und ich kann zusätzlich trotzdem noch jedem einzelnen Format auch noch eine eigene URI verpassen, damit ich zum Beispiel explizit auf dieses Format verlinken kann. Mhm. Also click here to retrieve the JPEG representation oder so. Also ich kann das auch entsprechend spezifisch machen. Ich kann auch redirecten zwischen diesen Dingen. Also ich könnte sagen, ich mache auf das Generische ein GET und bekomme zurück einen Response Code, einen HTTP Response Code 303 C other und kann dann auf andere verzweigen. Also das ist wirklich dann eine Designentscheidung, die ich in jedem konkreten Fall treffen muss.
Okay, also da sagt Nick, okay, es geht wirklich sozusagen im REST-Konzept gibt es wirklich nur dieses Statement, Daten ungleich Identität.
Genau, also ja, kann man so sagen. Und das Letzte, was man vielleicht noch erwähnen kann, ist die Interaktion zwischen Client und Server, zwischen Consumer und Provider in SOA-Sprech, sollen stateless sein. Das heißt nicht, dass der Server keinen Status haben kann. Das kann er natürlich, wenn er zum Beispiel irgendetwas von einer Festplatte, aus einer Datenbank oder sonst wo herholt, dann hat er natürlich Status, aber er hat keinen Session-Status, keinen Kommunikationsstatus.
Genau, ja.
Das ist eigentlich, wenn man irgendwann mal sich Corba Services gemacht hat, ist es auch schon ein alter Hut, dieses Design-Pattern. Man versucht halt, den Session-Status möglichst gering zu halten, weil der Skalierbarkeit wehtut.
Ja.
Und dieses ganze Konzept, von dem wir bislang gesprochen haben, ist ja im Prinzip ein Weg weg von einem einzigen Einsprungpunkt, von diesem einzigen Endpoint, wo ich alles mitmache, hin zu ganz, ganz vielen potenziellen Einsprungpunkten. Und daraus ergibt sich natürlich, dass ich jeden Einsprungpunkt, jede einzelne Ressource sozusagen auch alleine, unabhängig von den anderen, erreichen können muss. Mhm. Wenn ich zum Beispiel als Repräsentation meines Produktes ein Stück XML zurückliefere und in diesem XML steht ein Link auf ein Buch über dieses Produkt, das man bei Amazon kaufen kann, dann kann ich diesem Link folgen und lande direkt bei Amazon an genau dieser Stelle. Und das geht natürlich nur, wenn ich nicht außenrum noch riesigen Kontext aufbauen muss, nur um
dahin zu kommen. Ja, klar. Ja.
Das sind also die 5 Grundkonzepte an der Stelle.
Mhm. Ist natürlich auch, das ganze Thema Stateless ist natürlich auch in der HTTP-Welt, in der reinen, der typischen, klassischen Web-Welt sowieso auch zu finden. Ne?
Absolut.
Genau. Deswegen ist auch kein Wunder, weil darum geht's ja.
Genau.
Gut, ich wollte vorhin schon überleiten zu dieser Frage, welche Rolle REST im Zusammenhang mit SOA und Webservices spielt oder warum REST überhaupt so als Gegenkandidat zu dem klassischen WS Death Star gehandelt wird. Willst du mal zu dem Zusammenhang ein bisschen was erzählen?
Klar. Zunächst mal muss man vielleicht sagen, dass der Ursprung des Ganzen ja eigentlich so rum war, dass diese ganze REST-Geschichte und Web-Geschichte ja vor den Web-Services da war. Also nicht so, als ob es jetzt die nächste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, auch wenn ich zugebe, dass jetzt gerade der Hype auf dem Höhepunkt ist, was REST angeht.
Und es war es nicht auch so, dass die Geschichten eben, die jetzt als, oder andersrum, dass der Name REST als API-Beschreibung oder Anwendungszugriffsschicht tatsächlich nach dem Web-Services-Kram kam und natürlich der ganze HTTP- und Web-Kram schon vorher da.
Also der HTTP- und Web-Kram war vorher da, das stimmt auf jeden Fall. Also diese genau. Dissertation, dieser Architekturstil ist sozusagen im Nachhinein entwickelt worden. Ne?
Genau.
Das heißt, was aus meiner Sicht aber nicht die schlechteste Vorgehensweise ist. Ne? Also ich meine,
das wollte ich nicht sagen damit.
Aber er ist auf jeden Fall vorher oder mindestens zeitgleich mit Web-Services entstanden.
Ja. Also meine persönliche Wahrnehmung war halt, dass REST entstanden ist als tatsächliche Gegenbewegung, als Vereinfachungsmöglichkeit zu dem immer komplexer werdenden Web-Service-Stack.
Nee, das ist nicht so. Oder? Das ist nicht so.
Okay.
Also den Begriff REST und auch die Leute, die damals schon vertreten haben, dass RESTful HTTP oder Plain HTTP die bessere Variante ist, das gab es schon lange, bevor viele der WS-Schlag-mich-tot-Spezifikationen überhaupt entstanden sind.
Okay.
Das kam eigentlich parallel zum Grundgedanken von Web-Services überhaupt. Schon im Jahr 2000, 2001 gab es so typische Flame-Wars in den Mailinglisten zwischen den Leuten, die gesagt haben, diese Webgeschichten sind ganz nett, aber wir brauchen jetzt etwas, womit wir das auch nutzbar machen können für Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation und deswegen erfinden wir jetzt Web-Services auf Basis unseres ganzen Wissens, das wir mit Corba und DCOM gesammelt haben. Das war die eine Fraktion. Mhm. Und auf der anderen Seite gab es die Web-Leute, die gesagt haben, ihr seid bescheuert, euer Corba und DCOM-Kram hat nicht funktioniert. Der Grund, dass es nicht funktioniert hat, ist, oder dass das Web so erfolgreich ist, ist der beste Beleg dafür, dass das nicht funktioniert hat. Eure Ideen jetzt aufs Web draufzustülpen, ist genau das Falsche. Nicht wir müssen von euch lernen, ihr müsst von uns lernen. Also diese Diskussion ist sehr alt. Und in der Tat kann man sagen, ich kann mich gut daran erinnern, du dich vielleicht auch, ich habe im Jahr 99 mit dem VisiBroker Corba gemacht, Java, C++. Und damals waren alle begeistert, also alle Enterprise-Leute begeistert, weil im Netscape-Browser ein Corba-Orb drin sein sollte. Ja. Und auch drin war eine ganze Zeit lang, weil man gesagt hat, jetzt wird's endlich gut. Jetzt spricht jedes Objekt auf der Welt mit jedem anderen Objekt auf der Welt. Ist aber nicht so gekommen. Tatsächlich ist es so, dass unsere Kommunikation auf der ganzen Welt eben nicht auf diesen Distributed Object Standards basiert, sondern der größte Teil der Kommunikation, die wir heute machen, basiert eben auf HTTP. Also das nur zur Historie vom Ganzen. Der Grundgedanke bei Web-Service, ich versuche es so neutral wie möglich zu formulieren.
Vergiss es.
Ich sage ja nur, ich versuche es. Der Grundgedanke bei Web-Services ist gleichzeitig formuliere es andersrum. Das Grundziel bei Web-Services ist gleichzeitig auch das Problem von Web-Services. Web-Services haben nämlich als ein Grunddogma die Protokollunabhängigkeit. ich will einen Webservice machen können, mit WSDL beschreiben, mit SOAP als Nachrichtenformat und dabei soll es keine Rolle spielen, ob ich über HTTP oder JMS oder SMTP oder irgendwas anderes meine Nachrichten verschicke. Mhm. Und dieser Grundgedanke, diese Protokollunabhängigkeit ist praktisch eingebaut in die konzeptionelle Architektur. Das gehört einfach fundamental dazu. Und genau diese Tatsache, dass ich mich nicht von einem Protokoll abhängig machen darf und will, führt dazu, dass ich natürlich auch die Merkmale eines Protokolls nicht ausnutzen kann.
Ja, klar.
Und ich habe zum Beispiel ein tolles Protokoll wie HTTP, das kann ganz wunderbar Caching. Ich kann das aber nicht benutzen, weil wenn ich es benutzen würde, dann müsste ich es auf allen anderen Protokollen nachbauen.
Ja.
Aber es ist nicht nur HTTP ein schönes Protokoll, JMS ist auch ein tolles Protokoll. Das hat Queuing, asynchrone Kommunikation. Hübsche Sache, finde ich gut. Wenn ich das nutzen würde, müsste ich genau das Gleiche überall nachbauen. Ach halt, das gibt's ja. WS Reliable Messaging macht genau sowas. Naja, zumindest im Ansatz. Also genau das ist in gewisser Weise das Problem. Und wenn man das jetzt, ich will das jetzt gar nicht, ich will überhaupt nicht sagen, dass die Leute, die das entworfen haben, doof waren, sondern mit dieser Restriktion, mit diesem Dogma der Protokollunabhängigkeit konnten sie gar nicht anders, als bestimmte Dinge nicht zu nutzen. Das sieht man besonders gut, wenn man sich Webservices über HTTP anguckt. Webservices über HTTP verstoßen gegen sämtliche Regeln aus diesem Architekturstil. Ja. Sie benutzen zum Beispiel nur Post. Also SOAP 1.1 benutzt nur Post. Bei SOAP 1.2 kann man theoretisch auch ein GET benutzen, macht aber keine Sau. Deswegen, also man benutzt nur Post und das heißt, die Möglichkeit, dass die Infrastruktur unterschiedlich agieren kann auf Basis der HTTP-Methode, entfällt.
Ja, klar. Ja.
Deswegen kann ich auch kein Caching benutzen.
Ja.
Die Tatsache, dass ich bei Web-Services einen Endpoint habe und die Information, was ich machen will, in der Nachricht kodiere, führt dazu, dass ich eben nur einen einzigen Endpoint habe und das heißt, ich kann nicht mehr verlinken.
Ja.
Ich benutze das Web ohne Links. Und das ist,
naja,
wie gesagt...
Ich spiele mal kurz hier wieder ein bisschen zyniker. Mhm. Das Web wird eigentlich nicht benutzt. Benutzt wird maximal letztendlich eigentlich TCP/IP. Klar, HTTP kommt zum Einsatz, aber der Geist des Web und die Essenz des Webs wird nicht benutzt.
Genau, da sind wir uns ja einig. Also genau das wollte ich sagen. Im Prinzip ist am besten ist das belegt dadurch, es gibt von Microsoft eine Implementierung, gibt es von Sun mittlerweile auch, eine Implementierung von Web-Services, also SOAP, über TCP. Direkt über TCP, kein HTTP. Wozu auch? Also man braucht das dann nicht. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum Webservices HTTP benutzen.
Ja, Port 80.
Port 80, genau. In der Firewall ist Port 80 auf, was natürlich auch wieder total daneben ist, weil der ist ja auf, weil man sich darauf verlässt, dass eine bestimmte Kommunikation da durchläuft, nicht, dass ich irgendwas da durchtunnele.
Ja.
Also genau dieser Aspekt ist irgendwie das Grundproblem. Also jetzt ist die Frage, oder der wesentliche Unterschied, der wesentliche Unterschied zwischen RESTful HTTP und Web Services ist, dass RESTful HTTP eben HTTP und auch URI und die anderen Standards so nutzt, wie sie an dieser Stelle gedacht waren. Und Web Services, also WS-Stern-Web Services, das System immanent bedingt einfach nicht können. Die können das nicht nutzen, weil sie eben diese Protokollunabhängigkeit haben müssen.
Okay. Was heißt das jetzt in der Praxis? Also ich meine, wir haben jetzt eine halbe Stunde lang doch relativ theoretisch und konzeptionell diskutiert. Warum interessiert mich das? Warum interessiert mich als, oder andersrum, was für eine Art von Entwicklung muss ich sein? Welche Art von Anwendungen muss ich bauen, damit mich die Restgeschichte interessieren sollte?
Interessanterweise sind genau die Schlagwörter, die man normalerweise so mit SOA assoziiert und die man gerne auch für Webservices benutzt, das sind die, bei denen aus meiner Sicht RESTful HTTP besonders gut funktioniert. Das heißt, wenn ich den Nutzer und den Anbieter, den Client und den Server, möglichst stark voneinander entkoppeln will, wenn ich relativ wenig Annahmen über die beiden Seiten treffen kann. Wenn ich zum Beispiel nicht weiß, in welcher Programmiersprache der Client implementiert ist, wenn ich keine Ahnung habe, wann und von wem der aktualisiert wird, in welchen Versionen der läuft, dann ist das eine gute Wahl. Wenn ich diese unvorhergesehene Wiederverwendung unterstützen will, wenn ich sagen können will, ich will das auf viele, viele Arten nutzen und auch mit anderen Dingen neu zusammenbauen können, wenn ich es möglichst stark integrierbar machen möchte, also beliebig viele Dinge miteinander vermischen möchte und zu neuen Dingern zusammensetzen möchte, wenn ich die Informationen in meinem System möglichst weit zugänglich machen können möchte. Also vielleicht mache ich da nochmal die Brücke zurück. Nicht nur im Sinne von Lesen, es geht nicht nur um das Lesen von Informationen oder von Daten. Das können zum einen auch sehr, sehr komplex berechnete, ermittelte Informationen sein, die dazu bekommen. Das müssen ja keine persistenten Daten sein. Und andererseits gilt es natürlich genauso gut auch für die ändernde Richtung. Also auch wenn ich irgendwas irgendwo neu anlegen will, also ich will eine neue Bestellung aufgeben und dabei einen komplexen Geschäftsprozess anstoßen, der alle möglichen Prüfungen macht, ist genauso ein Use Case dafür, ist also nicht auf Lesen oder Schreiben in irgendeiner Form begrenzt. In diesen Fällen, wenn ich also starke Argumente dafür habe, das Ganze lose zu koppeln, dann funktioniert RESTful HTTP außerordentlich gut, nach meiner persönlichen Erfahrung, sehr viel besser als Web-Services das tun. Mhm. RESTful HTTP ist keine besonders gute Wahl, wenn ich absolut performance-kritisch bin, weil es gibt Dinge, die deutlich besser performen. Keine
Frage. Dann ist aber die Frage, ob XML und Webservice die perfekte Wahl sind.
So ist es. Also das ist eine Sache. Es gibt andere Architekturen, die möglicherweise sehr viel besser passen. Ich bin zum Beispiel immer noch ein großer Fan von Messaging-Architekturen à la JMS. Finde ich eine tolle Sache. Hat auch viele der Entkopplungsmechanismen.
Ja.
Hat eine stärkere, also wenn ich das jetzt für mich entscheiden müsste, ist bei so einer JMS-Architektur gibt es in der Regel eine stärkere Bindung im Sinne von eine Anwendung, zu der das alles gehört. Also ich benutze ein JMS nicht, wenn ich unternehmensübergreifend irgendwas integrieren will. Ich benutze ein JMS, wenn ich so eine High-Performance-Pipe-and-Filter-Anwendung irgendwie im Enterprise-Kontext bauen möchte. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn alle vom gleichen JMS-Provider abhängen.
Ja.
Also da gibt es auch sehr gute Argumente. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass REST jetzt immer das Beste ist. Ich glaube, dass REST sehr gut funktioniert, wenn ich diese Entkopplungsziele habe, wenn ich öffentliche APIs mache, wenn ich Web-APIs mache. Ich glaube, dass andere Architekturen, selbst sowas wie RMI gut funktioniert, wenn ich zum Beispiel Client und Server immer gemeinsam entwickle und gemeinsam rausgebe. Ja. Also wenn ich beides baue als eine Anwendung, dann wüsste ich nicht, warum ich dazwischen irgendwas anderes machen sollte als eine eng gekoppelte Client-Server-Kommunikation.
Ja. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal ganz kurz da einhaken. Du hast vorhin gesagt, das ist auch eben schön, wenn oder nützlich, wenn Client und Server oder die verschiedenen Teilnehmer des verteilten Systems in verschiedenen Versionen laufen und so weiter. Ich meine, ein Problem, das man natürlich hat, ist, dass natürlich dadurch, dass man die Information aus der Schnittstelle rausnimmt, muss natürlich der Code, den man schreibt, der auf die Ressourcen zugreift, sozusagen explizit und sozusagen von Hand kodiert damit umgehen können, wenn sich das Format auf der anderen Seite ändert, weil ich ja nun kein Schema mehr habe oder in der Schnittstelle ist keine Typ- oder Strukturinformation mehr drin.
Das ist natürlich richtig? Nee, das ist eigentlich nicht richtig. Also zunächst mal, ich versuche mal mehrere Gegenargumente. Ein Gegenargument ist, ich kann, wenn ich RESTful HTTP mache und das möchte, so etwas wie XML-Schema verwenden. Ich kann ja immer noch XML benutzen. Ich habe ja nicht gesagt, dass XML jetzt verboten ist, nur weil ich REST mache. Klar gibt es auch Alternativen wie JSON oder sonst irgendwas. Und wenn ich XML benutze, dann kann ich natürlich auch mit XML-Schema meine Formate beschreiben. Und es gelten genau die gleichen Vor- und Nachteile, wie sie auch bei Web-Services gelten.
Okay.
Es gibt einen Vorteil in der REST-Welt, weil ich in so einem Anwendungskontext sehr, sehr leicht neue Ressourcen hinzufügen kann, die einen bestehenden Client einfach nicht interessieren. Also nehmen wir an, ich habe einfach eine etwas andere Art, meine Kundenadressen und Rechnungen zusammenzufassen, dann mache ich eben eine neue Gruppe von Ressourcen, die das liefert. Wer die nutzen kann und will, der nutzt sie. Wer sie nicht nutzen möchte, der tut es eben nicht. Mhm. Der andere Aspekt ist, ich kann sogar auf Ebene einzelner Ressourcen durch die Content Negotiation verschiedene Formate unterstützen und sagen, ich möchte bitte das XML oder das JSON in Version 1 oder ich möchte es gerne in Version 2. Die Identität bleibt die gleiche, sogar meine Links funktionieren noch. Aber das Format ist ein anderes. Also ich habe da eher mehr als weniger Möglichkeiten, das zu machen.
Okay, gut. Okay, überzeugt. Mit der einen Einschränkung, dass du es natürlich auch explizit machen musst. Also eine deklarative Schnittstelle bietet dir da mehr, weil irgendwelche Compiler halt dann vorher schon abbrechen. Aber letztendlich musst du mit dem Problem dann trotzdem umgehen. Und ob das dann in dem kompilierten statischen System einfacher ist eine Frage.
Genau, also ich gebe dir da völlig recht, wir haben da die gleiche Diskussion wie bei dynamisch typisierten, statisch typisierten Sprachen. Wobei man auch da wieder sagen kann, ich kann natürlich auch das jetzt beliebig kombinieren. Ne? Also wenn wir mal ganz konkret werden, ich kann in einer dynamischen Sprache etwas REST-orientiertes machen und das passt in der Tat sehr, sehr gut. Das passt sehr schön zusammen. Aber genau genommen sind dynamische Sprachen auch eine bessere Wahl, wenn ich Web-Services mache, meiner Meinung nach, was diese Dynamisierung angeht. Und genauso gut kann ich auch sagen, ich nehme eine statische Sprache, weil ich in meinem Code die Typsicherheit haben will, auch wenn ich mit irgendwas REST-mäßigem interagiere. Also ich habe zum Beispiel gar kein Problem, wenn ich einen RESTful HTTP-Service habe, der XML benutzt, mir aus dem XML-Schema per Juxby irgendwelche Java-Bindings generieren zu lassen, wenn ich das denn gut finde. Ich finde es nicht gut, aber wer es mag, was soll's. Ja. Also die Möglichkeiten, die sind da drin. Vielleicht kann man auch das noch sagen, also bei RESTful HTTP ändert sich an den Problemen oder den Aufgabenstellungen bezüglich der Daten eigentlich nichts. Das bleibt im Prinzip gleich. Also alle Herausforderungen, alle Probleme, alle Lösungsmöglichkeiten habe ich auch da. Aber ich habe dafür mehr Struktur und mehr Vorgaben in Bezug auf die Schnittstellen.
Okay. Können wir dann vielleicht nochmal zusammenfassen, wann REST, wann Webservices, wann was ganz anderes? Was sind die drei wichtigsten Kriterien?
Also generell würde ich REST dann machen, wenn ich sehr interoperabel sein will. Immer wenn ich was im Web mache, also wirklich ein öffentliches Interface rausgeben will.
Ja, Mashups.
Ne? Ganz klar, überhaupt keine Frage. Ich muss noch klar sagen, nicht überall, wo REST draufsteht, ist auch REST drin. Also ich würde es dann wirklich auch richtig machen.
Ja.
Ich würde etwas anderes machen, wenn ich eben ein anderer Architekturstil besser passt. Wie gesagt, zum Beispiel Distributed Objects oder Client Server bei der Kommunikation zwischen sehr eng gekoppelten Anwendungen. Also wenn eben mein Client und mein Server gemeinsam von mir herausgegeben, released werden, warum soll ich das trennen? Es fällt mir extrem schwer, einen Fall zu finden, wo ich Webservices benutzen wollen würde. Zumindest aus technischer Sicht. Also ich empfehle Webservices bei Kunden durchaus, aber das hat immer politische Gründe. Zum Beispiel, es gibt schon eine riesige Menge. Es gibt eine riesig dicke SAP-Installation.
Klar. Das ist der Grund, warum ich so UML empfehle statt DSLs. Auch immer politische oder Umgebungsgründe.
Genau, es tut dir wahrscheinlich ähnlich weh, wie wenn ich Webservices empfehlen muss.
Ja.
Genau. Also wie gesagt, technische Gründe, ich sehe eigentlich technisch wirklich, wirklich ernsthaft keinen Vorteil in Webservices. Mhm. Ich sehe eigentlich nur Nachteile. Trotzdem kann das aus politischen Gründen anders aussehen. Das gilt ja für viele Dinge.
Vielleicht Devil's Advocate an der Stelle. Ist es nicht so, Fragezeichen, dass viele existierende, tolle, bunte, große Enterprise-Produkte WS-Stern-konform sind und dass da eine REST-basierte Architektur einfach nicht gut reinpasst? Also sozusagen, ist die Akzeptanz von WS-Stern auf Hersteller von großen Systemen Ebene größer als REST?
Also sie ist größer, aber das ändert sich drastisch. Vor 5 Jahren war man noch völliger Außenseiter mit diesem REST-Thema und es wusste keiner, worüber man redet, wirklich keiner. Mittlerweile ist es ein bisschen anders. Also wenn ich heute irgendwie einen REST-Vortrag halte auf einer Konferenz oder so und frage am Anfang, wer das schon ganz gut kennt, dann geht die Hälfte der Hände hoch, immerhin. Also es ist schon eine Menge Leute, die sich damit beschäftigt haben. Und diese Akzeptanz, die ist interessanterweise bei Anwendern, also bei Kunden von uns oder generell in Unternehmen, ist die immer dann sehr groß, wenn die Leute schon viel Webservices gemacht haben. Finde ich sehr lustig. Aber es ist auch interessant zu sehen, dass die ganzen Anbieter, die ganzen Middleware-Hersteller und Softwareentwicklungsumgebungshersteller mittlerweile auch ganz stark darauf achten, eine gute REST-Story zu haben. Das gilt für Microsoft genauso wie für Sun, genauso wie für IBM. Also alle werft mit dem Begriff nur so um sich. IBM präsentiert strategisch als ein wesentliches Ziel in Architekturpräsentationen. Die ganzen großen, auch das ist ein Argument, sämtliche großen Webpräsenzen, also Google, Yahoo, selbst Microsoft Live, diese ganzen Plattformen bieten alle RESTful Services an. Im Web, also für die Kommunikation zwischen Web Properties ist SOAP fast schon tot. Also es ist wirklich ein Exot an der Stelle. Und da kann man vielleicht auch mal sagen, also früher war es so, dass wir gesagt haben, diese Webgeschichten, diese Websites, das machen diese PHP-Script-Kiddies, mit denen wir irgendwie nichts zu tun haben. Wir Enterprise-Größen, ja, die richtig spannenden großen Systeme sind die in großen Unternehmen. So, also so war das vor 10, 12, 15 Jahren. Heute ist es, glaube ich, ein bisschen andersrum. Heute sind die wirklich großen Systeme die Web-Properties. Also mit so einem Google oder Amazon, da brauche ich nicht zu versuchen zu konkurrieren mit irgendeiner Enterprise-Anwendung. Insofern ist da vielleicht jetzt der Spieß ein bisschen umgedreht. Jetzt bekommen wir vielleicht langsam Dinge heraus, die wir sozusagen von außen nach innen tragen. Ja, so wie irgendwann mal so wie viele solche Dinge einfach aus dem Privatgebrauch der Leute reingetragen werden, so wird sowas vielleicht auch jetzt reingepackt.
Okay, ich denke, wir sind mit den Grundlagen durch. Ich denke, was wir uns jetzt mal angucken sollten, wären ein paar konkrete Patterns und Anti-Patterns im Umgang mit REST und dann eben auch ein bisschen Tool-Support. Aus Zeitgründen machen wir da aber jetzt wohl eine zweite Episode draus. Das heißt, wir sind für heute erstmal fertig und machen dann in 10 Tagen mit der zweiten Restepisode weiter.
Ich freue mich drauf.
Ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heise Developer Architektur Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkoff, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/developer/podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unserer Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.